was ich lieb, was ich hasse, was ich lieb, was ich hasse.
Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate, dem Hip-Hop-Podcast im Backspin-Kosmos. Und das ist ein Hip-Hop-Podcast auch, weil wir mit Boogie Down Bass und 12 Finger Dan zwei Herzen in dieser Brust schlagen haben, die auch in diesem Jahr 2022 dafür sorgen werden, dass Hip-Hop hier an der richtigen Stelle eingesetzt wird. Und damit herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Moin Nico, moin Leute da draußen.
Ja, sehr gut. Es freut mich, dass wir in dieser Runde wieder zusammenkommen. Ich habe wieder ein bisschen Bock drauf, ein weiteres Jahr mit euch Love and Hate zu machen. Und ich denke, wir werden hier auf jeden Fall eine Menge zu erzählen haben. Haben als erstes Thema etwas mitgebracht, was, als ich davon gehört habe, mich schon ein kleines bisschen erschrocken hat. Denn es war einer der letzten Ausflugsorte, die wir gemeinsam besucht haben. Und jetzt kommst du hier mit traurigen Nachrichten, Base. Was ist da los?
Oh ja, ich komme wirklich mit traurigen Nachrichten. Wir haben ja schon den einen oder anderen New York-Ausflug gemeinsam gemacht, zu dritt. Und wir waren gemeinsam im East River Park in der Lower East Side. Und bei den Nerds da draußen, Hip-Hop-Nerds da draußen, da müsste sofort die Alarmglocken angehen, die sagen, kenne ich irgendwoher. Das berühmte Amphitheater, Wild Style, der Film, kommt unter die Räder leider. Da gibt's auf verschiedenen, ist glaube ich jetzt schon abgerissen worden leider, kurz und knapp. Traurig, echt traurig. Das Amphitheater, das ist ja nicht irgendwie, hat natürlich, die Hip-Hopper kennen das natürlich von Wild Style. Das war aber so ein freies Theater, Open-Air-Theater, wo wie Shakespeare-Vorführung und so. Also ich weiß gar nicht, wann die erste Vorführung, da steht doch irgendwas in unserem Artikel. Auf jeden Fall einige Jahrzehnte wurde das eben im East River Park benutzt für Theateraufführung. Und entsprechend hat man eine Location wohl in den 80ern gesucht. Und Wild Style, die Abschlussparty, das Finale des Films im East River Park Amphitheater, hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Nico, wir waren ja schon da. Es wurde immer mal wieder so ein bisschen schick gemacht. Jahrzehntelang war das gesperrt, dieser Bereich. Dann wurde das von der Stadt wohl so ein bisschen modernisiert und wieder auf Vordermann gebracht. Aber jetzt, ich befürchte, da stecken große Investoren dahinter. Jetzt hat man sich wohl gedacht, es muss eine strukturelle Überholung geben, wie in dem Bericht so schön heißt, was in Klammern nichts anderes bedeutet, dass es abgerissen wird und nicht irgendwie renoviert wird, was echt, echt traurig ist, weil, also für mich als Hip-Hopper mit dieser Basis Wild Style und das meine Hip-Hop-Sozialisierung, ich weiß nicht, wie es euch geht. Jedes Mal, wenn ich da war, die Male in New York, ich wollte immer zum Amphitheater in den East River Park. Da war immer Gänsehaut vorprogrammiert, auf jeden Fall. Und das ist umso trauriger, denn wenn man mitkriegt, dass das jetzt verschwindet.
Genauso geht es mir auch, wenn man sich dann aber auch so ein bisschen durchliest, worum es da geht und wie du schon gesagt hast, dass offensichtlich dieser Bereich anderweitig genutzt werden soll und durch Investoren das verschönert werden soll, was da hinkommt, muss man mal abwarten. Es ist auch irgendwie fast logisch aus der Zeit, als wir da waren, hat es sich schon angefühlt wie aus einer anderen Zeit gefallen. In bester Lage. Das muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen.
Ja, wenn man sich so ein bisschen die Ecken da anguckt, Lower East Side, ja. da ist die Williamsburg Bridge, da geht's nach Williamsburg, Brooklyn, Williamsburg. Das ist schon so ein Hipster, also vielleicht nicht direkt am East River Park. Aber klar, wenn da Bauland ist, dann könnte da schon ordentlich was hingezimmert werden. Keine Ahnung, warum sollte man das abreißen, wenn man den Park nicht irgendwie für was ganz anderes nutzen möchte, als es als Park zu belassen? Also ich befürchte tatsächlich, dass da Bauland, also irgendwelche modernen Wohnblöcke hinkommen.
Ja, irgendwie tut's schon weh und bleibt dann am Ende auch nur eine Erinnerung, auch dass es nicht so viele Möglichkeiten offensichtlich gegeben hat, dem Ganzen noch irgendwie eine Abschiedssache zu geben. Bleibt die Frage, ob man überhaupt hätte drum kämpfen können oder ob dann am Ende dann doch so eine Stadt wie New York und dann auch dann besagte, wie heißt es hier, Grundstückspreise dafür sorgen, dass solche Sachen leider immer verschwinden müssen. Ist ja nicht das erste Mal, dass ein Hip-Hop-Ort quasi auch in diesem Hip-Hop-Mekka verschwunden ist.
Genau, ist ja so ähnlich wie bei Five Points, hatten wir ja auch schon drüber berichtet, wo jetzt ein schicker Bürokomplex, Wohnbürokomplex wahrscheinlich oder nur ein reiner Bürokomplex steht auf der ehemaligen Hall of Fame, was ja auch ein alter Industriepark oder eine alte Fabrik war. Ich weiß bis heute gar nicht, was in Five Points in diesem riesigen Gebäude vielleicht ursprünglich mal war, für eine Fabrik oder Lagerhallen, was denn über Jahre als Kulturzentrum, Jugendzentrum, Graffiti, Mekka sozusagen in der westlichen Hemisphäre gedient hat. Leider ja auch von der Hip-Hop-Landkarte verschwunden.
Ja, absolut geschichtsträchtiger Ort. 1941 eröffnet, hab gerade nochmal geguckt, also 60 Jahre hatte dieser Ort schon auf dem Buckel. Und ja, ich muss sagen, ich habe nicht viele Selfies in meinem Leben gemacht. Jetzt fragt ihr euch wieso, hey, was kommt der jetzt mit Selfies an? Aber ich glaube, von den 10 Selfies, die ich in meinem Leben gemacht habe, ist eins mit dem Amphitheater. Und ich bin froh, dass ich noch ein Selfie von mir und dem Amphitheater gemacht habe, vor ein paar Jahren, als wir das letzte Mal da waren. Und sehr, sehr schade. Ihr habt natürlich schon jetzt alles komplett gesagt zu diesem Thema. Vielleicht gibt's ja doch einen Hoffnungsschimmer, vielleicht wird uns ein Teil davon doch irgendwie erhalten bleiben. Also für mich müsste eigentlich dieses Amphitheater unter Denkmalschutz stehen, nach dieser Geschichte mit Five Points, was ja eher auch so eine Nacht- und Nebelaktion war, ja vollkommen alle überrascht wurden und schockiert waren. Kommt das jetzt auch so ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein klein wenig mit Ansage, aber so jetzt, dass man so vor dieser vollendeten Tatsache steht, das tut eigentlich schon echt doll weh. Und ich habe trotzdem noch ein klein wenig Hoffnung, dass vielleicht doch noch irgendein kleines Stückchen davon weiterleben wird.
Ne, es halt ist für uns als Hip-Hopper ist es natürlich, bleibt es so in Erinnerung, oder wir ziehen unser Gefühl daraus, dass wir es von Wildstyle kennen und halt verbinden das mit Hip-Hop. Die Stadt New York oder der Bezirk kennt das natürlich als klassisches Amphitheater, als Theater an sich, ne? Wenn da irgendwie da, also die Hip-Hop-Gemeinde vielleicht in der Ecke, die sagt, die hat, glaube ich, sowieso da nicht viel Mitspracherecht, aber ich glaube schon, dass sich da ein paar Anwohner zusammengetan haben zu gucken. Also der Park an sich ist einfach auch ein schöner, ist nicht so ein riesengroßer Park, aber es ist einfach schön über die Ecke, über den East River gelegener Park, auch ne, so typische für New Yorker Verhältnisse ja schon Naherholung, wenn man so ein bisschen aus der Ecke Manhattans kommt.
Absolut. Und wichtig, glaube ich, auch nochmal zu erwähnen, dass das ja auch ein sehr starker kultureller Treffpunkt ja war, auch schon immer. Also nicht nur für White Style, sondern für jegliche Form von Kultur. Das vergleiche ich immer so ein bisschen wie mit dieser Freilichtbühne bei uns in Hamburg im Planten und Blumen. Da laufen ja auch sehr, sehr viele kulturelle Geschichten im Sommer, wenn man das mal so ein bisschen verfolgt, was da alles in dem Kalender steht, in dem Veranstaltungskalender. Das findet man sonst nicht so einfach an anderer Stelle. Deswegen glaube ich, sind solche Orte auch immer sehr, sehr wichtig und sollten, ja, wenn möglich, dann auch beibehalten werden.
Ja, das wäre es zum Beispiel. Da triffst du das, in jeder großen Stadt gibt es halt solche, wie Planten und Blumen in Hamburg schon berühmt. Aber stellt euch mal vor, so 10%, 20% von Planten und Blumen wird platt gemacht, wird planiert, um da irgendwelche Neubauwohnungen zu errichten. Das wäre auch schon tragisch und krass, wenn das so kommen würde.
Ich habe immer noch eine Erinnerung an das Ganze. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, als wir zusammen da waren, haben wir da ein bisschen rumgesessen und gechillt und auf einmal kam so ein Squirrel. Und hat sich
auf jeden Fall
zu mir gesellt. In irgendwelchem Geiste saß er bei mir und hat sich dann mit mir schöne 5 Minuten gemacht und hat neben mir gesessen. Ein bisschen Fotoshooting, war ganz süß. Das ist eine der Erinnerungen, die ich immer an diesen Ort haben werde. Und es war auch herrlich, also hat auch eine besondere Atmosphäre, vor allen Dingen, wenn man die Geschichte kennt. Jetzt ist es weg. Ihr werdet es alle nie wieder erfahren, die ihr noch nie dort gesessen habt. Die es erlebt haben, dürfen sich freuen, dass sie zumindest eine Erinnerung haben, so wie wir. Genau wie die musikalische, die wir dem Ganzen bauen. Herr Dahn, Herr Zwölffinger, was werden Sie uns kredenzen?
Ja, bei dem Thema fiel mir sofort der Chief Rocker Busy Bee ein, der einer der vielen Rapper ist, der auch in dem Film White Style auch eine große Rolle spielt als Live-Performer, der Chief Rocker Busy Bee live im Amphitheater. Und ihr hört schon das Instrumental Down by Law von Fab Five Freddy die ganze Zeit im Hintergrund, und das ist ja auch eines der Instrumentals, die auch immer wieder in dem Film auftauchen, wo die MCs drauf performen. Und ein Song mit Busy Bee, wo er live in diesem Amphitheater performt, den hören wir jetzt.
Gute Wahl, wie dieser Sendung zu folgen. Also bis gleich. Backspin Love and Hate mit Nico Dan und Bass ist ein Podcast, der euch schon auf die emotionale Hip-Hop-Achterbahn mitnimmt. Es kann manchmal sein, dass wir euch ein bisschen downern müssen, wie es gibt kein Amphitheater mehr. Aber wir sind natürlich auch dazu da, um euch wieder Hoffnung zu geben. Denn wenn ihr demnächst trotzdem mal plant, nach New York zu fliegen, um zu den Wurzeln von Hip-Hop zu reisen und Dinge zu erleben, vielleicht von denen wir hier auch reden, dann hat der gute Boogie Down Bass hier einen neuen Anlaufpunkt für euch.
Auf jeden Fall, man muss ein paar Kilometer weiter reisen, man bleibt in New York, man fährt nach Queens, man fährt in den Flushing Meadows Corona Park, was natürlich nichts mit dem derzeitigen Corona zu tun hat. Aber da gibt es einen Bildhauer, der heißt Shervin Benfield, der hat eine Statue geschaffen von LL Cool J, die in seinem Heimatborough Queens
LL Cool
steht.
J is hot as hell.
Ja, bin da drüber, keine Ahnung, Facebook, bei OKPlayer.com kommt der Artikel her, da habe ich das gefunden. Fand ich ganz cool, weil der auch so ein... Ich sage jetzt mal sehr nerdiger, wenn man das so liest, diesen Artikel, ein sehr nerdiger Bildhauer ist. Also ich finde das ganz geil. Also wie gesagt, in Queens steht das gute Stück im David Dinkins Circle im Flushing Meadows Corona Park, unweit von, wie heißt das Ding, Nico, da Unisphere, Omnisphere, ich habe keine Ahnung, wie diese große Weltkugel da heißt. Da waren wir auch noch nie, oder?
Da nee, wir, stimmt. Ja,
wir waren
genau.
Noch nie bei dieser berühmten Weltkugel, wo irgendwie das jedes fünfte Hip-Hop-Video gedreht wird, was aus Queens kommt, habe ich immer das Gefühl. Auf jeden Fall spielt das immer eine große Rolle. Auf jeden Fall steht da eine Statue von LL Cool J von dem Bildhauer Shervin Benfield. Und ich lese das ganz cool, ganz kurz vor, weil er hat, der Bildhauer hat eben so in seinem Studium antike kemetische Statuen, griechisch, römisch, italienisch, ist so ein alter Renaissance-Meister irgendwie. Das hat er halt gelernt, auch so nachzubilden. Und da hat er eben auch versucht, die Sensibilität, die Entschlossenheit von LL Cool J, die Kraft und die Stärke, so schreibt das, ist es in diesem Artikel geschrieben, versucht er halt mit in diese Statue zu packen. Ist irgendwie schon ganz cool. Ist schon sehr, sehr realistisch, kommt die schon rüber, die Statue.
Ist denn eurer Meinung nach LL Cool J damit auch der Richtige, der so gewürdigt wird?
Für Queens, ja, ist er schon großer. Ne? Also passt schon. Man könnte jetzt sagen, Queens vielleicht, ne? Hätte er dreifache Leistung abliefern müssen, dann hätte er Let's Run DMC vielleicht genommen. Wäre auch okay gewesen, wäre auch nice irgendwie. Aber LL Cool J, das passt schon ganz gut. Ich kenne den Hintergrund, warum es jetzt LL Cool J geworden ist. Weiß gar nicht, ob das direkter Auftrag war oder vielleicht irgendwo. Aber ich find's cool, dass es auch so einen kleinen Anlaufpunkt gibt, ne? Für die Hip-Hop-Nerds da draußen.
Ich glaube auch, dass Cool J schon ein richtig auserwählter Künstler ist für so eine Geschichte. Ich sehe ja auch gerade, dass diese Bronzestatue ja auch Musik spielt. Immer von 12 bis 17 Uhr. Außer dienstags und donnerstags. Warum auch immer. Aber auf jeden Fall ist das eine coole Sache. Verleiht dem Ganzen auch noch mehr Flavor, finde ich. Und ja, Cool J ist ja der selbsternannte Greatest of All Time. Als er da mit seinem Album Anfang der 2000er um die Ecke kam und auch mit dem Titeltrack. Und ich glaube, vorletztes Mal hatten wir auch ein Thema zu LL Cool J. Da hatte ich den Song auch gespielt. Und ja, ich muss sagen, also Cool J ist wirklich... Der ist wirklich authentisch in dem, was er tut. Ich glaube auch, dass er sich diese Statue verdient hat. Und natürlich gibt es noch weitaus, ich will nicht sagen bessere, aber halt ebenbürtige Künstler aus Queens. Nicht nur Rapper, sondern auch Produzenten und DJs, die so ein Ding wahrscheinlich auch verdient hätten. Aber hey, Cool J, gönne ich das auf jeden Fall. Der ist halt einfach ein Rap-Mogul. Der hat halt seinen Weg gefunden. Ich habe ihm nicht so ganz verziehen, dass er diesen Ausflug in diese Jiggy-Welt gemacht hat. Aber er hat ja, wenn man das als reines Business-Ding ja sieht, ja eigentlich alles richtig gemacht, was man hätte machen können. Er ist ja auch Schauspieler und viele Jüngere kennen ihn ja auch nur als Schauspieler. Die denken, LL Cool J, ach, der Schauspieler aus der Serie oder der Schauspieler von dem und dem Film. die kennen ihn dann nicht so wirklich als Musiker. Aber wie dem auch sei, ich gönne es Cool J und ich bin immer noch ein großer Cool J-Fan. Und ich glaube, bei uns allen auch Ende der 80er war auch LL Cool J auf unserem Mixtape auch irgendwo mal immer wieder mit dabei.
Aber in dem Artikel steht ja unter anderem auch, jetzt LL Cool J steht im Corona-Park, was schon cool ist. Ne, ist ein riesiger Park. Nico, wir müssen da mal hin, weil da muss man sich einfach mal ein, zwei Tage Zeit nehmen, da einfach auch mal nach New York, zum Chillen nach New York in den Corona-Park. Aber
ich bin dabei. Ich flieg im Mai rüber, also sag Bescheid.
Der, ne? Bildhauer hat ja auch für die Queens Public Library auch andere Größen aus Queens eben.
Da hast du nämlich deinen Jam Master Jay.
Genau, ne? Jam Master Jay, unter anderem Five Dog Prodigy, eben für die Queens Public Library, wo die da die Statuen stehen oder in welchem Umfang, wissen wir nicht. Aber ich finde es halt nice, dass das LL halt unter freiem Himmel steht, für jedermann zugänglich, jederzeit und ein bisschen Mucke auch eben aus seiner Boombox schallt.
Welcher Song wäre denn der deiner Meinung nach aus dieser Boombox schallen müsste, Dan?
Boah, ein Song, den ich Ende der 80er auch gefeiert habe aus dem Walkin' with the Panther Album. 89 ist das Album rausgekommen, richtig dope. Und da haben wir jetzt einen Song, Jiggling Baby.
Dem hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, von dem Album. Da gibt's einen, ich hätte einen anderen genommen.
Ja, deswegen habe ich genau den ausgesucht, damit du auch mal ein bisschen mal was anderes hörst hier bei Love and Hate. Nicht immer nur die Gassenhauer, die man sonst so gewohnt ist.
Ja. Oder einfach nicht das, was ich mir vorstellen könnte, wie immer. in diesem Sinne, Leute, bis gleich hier bei Love and Hate. Wir sind immer noch bei Backspin Love and Hate, dem allumfassenden Infopaket für euch, wenn es um gute Hip-Hop-Kultur geht. Und nachdem bei dem Song, den ihr eben gerade gehört habt, wenn ihr ihn in der Radiosong gehört habt, von LL Cool J, der liebe Zwei-Finger-Dan die geilsten Drum-Breaks der Welt gelobt hat, hat sich Bass gedacht, machen wir es doch einfach mal zum nächsten Thema.
Auf jeden Fall. Noch gar nicht so alt, dass ich das gefunden habe. Musikradar.com vom November 2021, da bin ich drüber gestolpert. Da gab es mal wieder eine Zusammenstellung von den 10 besten Drum Breaks aller Zeiten und ein bisschen dazu. In dem Artikel wird so ein bisschen erklärt, wo die Breaks herkommen, von welcher Band, welche Musiker da dran beteiligt waren oder welcher Drummer sie vielleicht eingespielt hat. Und wird auch mal ein Beispiel gegeben, wer das Ding gesampelt und benutzt hat. Auf jeden Fall Drum Breaks aus heutiger Sicht. Ich habe das in meinem kleinen Text unten auch geschrieben. Dan, man weiß das ja auch so, wenn so aktuelle Produktion, man versucht, so ob das Underground ist, Mainstream, versucht immer so unique zu sein. Und auch aus heutiger Sicht gibt es so unendlich viele Drum-Sounds. Aber es gibt halt immer so Drum Breaks. Früher habe ich immer gedacht, so, oh, nicht schon wieder, ne? Also, wir benutzen auch immer Impeach the President. Und in dieser Best of 10 ist natürlich auch Impeach the President als Drumbreak drin. Aber so, früher hat man immer so gedacht, so, oh, ja, Drumbreak, immer der gleiche, oh, der gleiche Sample, der gleiche Drumbreak. Und heute freue ich mich tatsächlich, wenn man sehr synthetische Musik hört oder auch jazzige, vibige Chill-Hop-Sachen oder so. Und dann kommt man wieder ein Drumbreak, den man sowieso feiert. Und dann hat der Producer ihn vielleicht auch cool gechoppt, cool arrangiert. Dann freue ich mich auch immer wie so ein kleines Kind. Gerade in dieser Szene, in dieser Drumbreak-Liste, die besten 10 besten Drumbreaks, finden sich, denke ich mal, da auch wirklich unsere Lieblinge wieder.
Absolut. Also unser allerliebster Drumbreak, Impeach the President, den du gerade erwähnt hast, den hört ihr jetzt auch gerade schon im Hintergrund. Natürlich musste ich den jetzt auch bei unserer Moderation im Hintergrund abfeuern. Und ja, mir geht es momentan ein bisschen so, ja, ähnlich wie dir. Also ich freue mich auch mal wieder alte Drumbreaks zu hören, vor allen Dingen, wenn es so junge Produzenten sind, die vielleicht diese Drumbreaks ja auch gerade zum ersten Mal für sich selbst entdeckt haben und sich dann denken, Alter, wie geil ist das denn oder was ist das denn? Vielleicht aber auch nicht, vielleicht stammen die Breaks auch aus irgendeiner Library, wo die sich gar nichts dabei gedacht haben, sondern einfach den Drumbreak cool finden, aber jetzt nicht so wirklich die History dahinter sich nicht wirklich dafür interessieren. Wie auch immer, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit auch wieder neue Songs gehört und dann auch mich schon wieder gefragt, oh, wie oft wollt ihr die Breaks jetzt noch benutzen? Ist übrigens nicht nur bei den Drum Breaks, sondern auch bei vielen Samples, wo ich sage, oh, Also wenn ihr jetzt mal bei Who Sampled nachgeguckt hättet und euch da die 714 Einträge angeguckt hättet, dann hätte ich das, glaube ich, als Produzent jetzt nicht noch einmal benutzt. Und ja, das ist halt so ein bisschen der Fluch und Segen mit den Samples. Irgendwann hast du so viel auch schon, oder es ist halt auch schon so viel gesampled worden, dass man sich dann fragt, ja, was soll ich jetzt noch als nächstes verwenden? Und bei den Drum Breaks ist das natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Da gibt es natürlich nicht ganz so viel Material, was man halt benutzen kann. Natürlich gibt es viele Drumbreaks, die man noch nicht kennt, aber so, ich glaube, im Großen und Ganzen hat man, glaube ich, jetzt schon die wichtigsten und die fettesten, glaube ich, schon ausfindig gemacht. Und wenn die jetzt auch, also was ich cool finde oder eher cool finde daran, wenn die jetzt auch dem jüngeren Produzenten in die Hände fallen und er das feiert und er sagt, Alter, Impeach the President, Honey Drippers, never heard before, aber ich ziehe mir das jetzt rein, ich will einfach was zu der History wissen, ich schaue mir das im Internet an und blick da jetzt, wie viele Leute das schon benutzt haben, auch schon 1988, 1987, als das mit dem Sampling losging und dass das der Lieblings-Drumbreak ist von den Soul Brother und auch von Marley Marl und dieses ganze Story, die dahinter diesen Drumbreaks steckt, ich glaube, das ist so einfach das Spannende, nicht nur, weil es einfach ein Eintakter ist, der halt cool klingt, sondern auch, wie die ganze History zu diesem Song ist. Und es gibt auch viele, bei YouTube gibt es auch ein cooles Format von Jay Kwan, das ist so ein Hip-Hop-Historiker, der hat unter anderem auch diesen Drumbreak Impeach the President so ein bisschen beleuchtet und die History dahinter vorgestellt. Absolut spannend, kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, falls ihr es noch nicht kennt. Checkt mal seine Serie aus bei YouTube. Absolut sehenswert.
Eigentlich wollte ich nur das kurz bestätigen. Das, was du am Ende gesagt hast, ist nämlich der entscheidende Faktor für mich bei sowas. Diese Listen sind nicht für Leute wie euch gemacht. Diese Listen sind dafür gemacht, dass heute Leute im Internet einmal einen Einstieg haben, die halt nicht damit groß geworden sind, sondern die vielleicht auch heute jünger sind und damit dann aber die Möglichkeit haben, sich damit zu beschäftigen. Und wenn das dazu führt, dass ich, selbst wenn ich weiß, dass Impeach the President auf 50 Songs durchgenudelt ist, wenn ich es noch nicht wusste, höre ich dann diese 50 Songs und treffe dann auf einmal auf die Künstler, von denen ihr sagt, ey, die kriegt ihr ja alle gar nicht mit, weil ihr heute immer nur, hört doch mal die und sowas alles. Und genau das sind die Einfalltüren dafür.
Das ist so ein kleines Hip-Hop-Puzzlei, die man da auch kennenlernt und gerade die Historie. Man spricht dann immer von Geschichte und die Geschichte der Drumbreaks. Aber es ist eben, diese Drumbreaks an sich sind ja ein Teil der Hip-Hop-DNA. Das muss man einfach so sagen. Also, ne, also Drumbreaks an sich, ob das so ein Rock-Drumbreaks oder aus dem Soul oder Funk kommen. Sie gehören zur Hip-Hop-Beatmaker-DNA oder wie in dem Artikel geschrieben wird, die Beats, die das Rückgrat von Hip-Hop, Drum and Bass und mehr bilden. Natürlich im House und in Drum and Bass Musikstilen und verschiedenen artverwandten Genres werden ja auch sehr viel Drumbreaks verwendet. Und das ist halt immer wichtig, dass man da irgendwie, dass diese, wie wir schon gesagt haben, Daniel auch schon sehr viel gesagt hat, dass man diese Historie, diese Geschichte, diesen roten Faden nicht verliert. Für mich sind die Drumbreaks sollten immer wie so ein kleiner roter Faden, der darf sich gerne mal verschlängeln und auch mal ein bisschen dünner werden oder dickerer Faden. Aber Drumbreaks ist einfach so eine Essenz. Die Essenz des Beatmakens, kann man so sagen? Die des Beatmachens.
Amen, Brother.
Auf jeden Fall. Amen, also Winston's ist auch auf Platz 1. Nee, ich glaube, das ist eine Liste, die ist jetzt unbewertet, ob 1, 2, 3 oder der 10. Das ist einfach so die 10 coolsten Drumbreaks. Welcher ist unser bester Drumbreak? Nummer 6 in der Liste, Honey Drippers, Impeach the President. Aber da sind ja auch, wenn man da nochmal eine Minute mehr verliert, fast alle Drumbreaks finden sich ja, oder vielleicht sogar alle, finden sich auf Ultimate Breaks and Beats wieder, der ersten Hip-Hop-Sample-Library, wenn man das so möchte, was ja auch richtig cooles, um da in die Historie. Es sind sehr wenig Infos auf den Platten drauf, aber ich glaube, wir haben damals Ultimate Breaks and Beats, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, so sehr viel verwendet bis heute und haben wir auch als Lehrmittel sozusagen verwendet und benutzt.
Ja, Nummer 11, Impeach ist drauf und Big Beat auf der anderen Seite auch. Also zwei richtige Banger in Sachen Drumbreaks und ich würde sagen, wir spielen mal ein bisschen Musik, Nico, oder hast du noch was?
Jetzt werden mir sogar schon die Überleitung abgenommen. Leg los.
Ja, also ich dachte mir, die Top 10 der besten Drumbreaks aller Zeiten, das verdient doch einen Quick Mix. Und da habe ich mir jetzt alle 10 Drumbreaks mal zusammengesammelt und feuere die jetzt alle nacheinander ab.
Krass. Das gibt es nur bei Love and Hate. Vielen Dank an Zwei Finger Dan für dieses wunderbare Meisterwerk der DJ-Kunst. Wenn ihr Radio gehört habt, habt ihr eben gerade die Top 10 Liste der Drum Breaks gemixt von Zwei Finger Dan gehört. Das könnt ihr auch remote euch mal nachhören bei uns bei Backspin FM übrigens, dem wunderbaren Radiosender, den ihr auf radio.backspin.de hören könnt. Auch dort werdet ihr es finden. Wie wahrscheinlich auch den ein oder anderen Klassiker produziert von Pete Rock. Und wenn das nur dazu führt, dass er ein paar Euro mehr auf dem Konto hat, können wir vielleicht einen großen Rechtsstreit vermeiden. Ich sehe da trotzdem schwarz. Bass, du bist da etwas auf der Spur.
Ich bin da etwas auf der Spur, ja. Ein relativ aktueller Artikel bei Page6.com. Da geht es um Lizenzgebühren, die Royalties, die Pete Rock, keine Ahnung warum, nach 28 Jahren von NAS einfordert. Ich lese mal kurz vor, Pete Rock hat angeblich gegenüber Page 6 dem gesagt, NAS und seine Leute haben mich seit 1994 sozusagen geblockt und ja, entsprechend mein Neujahrsvorsatz, hat er gesagt, ist für meine harte Arbeit an Illmatic entschädigt zu werden. Er hat The World Is Yours, hat er mitgeschrieben, mitproduziert, Gesang beigesteuert. Und darauf bezieht sich dieser ganze Artikel. Er hat angeblich Verträge unterschrieben und beziehungsweise bis heute für diesen Song keinen Cent gesehen. Und das soll sich ändern. Da sind seine Anwälte dran. Pete Rocks Anwälte sind da dran, dass NAS dann auch oder da dass die entsprechend die Royalties auch um die Ecke kommen. Sollen ja angeblich, oder wenn man das so hochrechnet, wie viel Erfolg der Song hatte über die Jahre, die letzten 28 Jahre und gespielt wurde hier und da, muss da schon eine stolze Summe auftauchen.
Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich, warum jetzt?
Ich weiß ja nicht, wie lange er da schon dran ist und wie das macht ja auch vielleicht auch müde, wenn du immer wieder versuchst dein Recht einzufordern und dann klappt nicht. Und ich habe keine Ahnung, steckt man nicht drin in dem Artikel von Page 6, steht, ist natürlich auch nicht so extrem, geht es nicht so in die Tiefe. Da geht es eher darum, was Pete Rock vorhat und dass es da noch einen Rechtsstreit gibt und da ja über Anwälte das eingefordert wird. Ja, wir bleiben dran, würde ich eher sagen, und gucken mal, was passiert. Also eben sein Recht, also wenn das alles so stimmt und dass da nichts gezahlt worden ist. Und wäre schade, wenn Pete Rock nicht zu seinem Recht und zu seinen Royalties kommt.
Was mich ein bisschen stutzig macht in der Formulierung ist die ganze Zeit, dass von einem Vertrag die Rede ist, der Pete Rock quasi das zuspricht. Und das klingt so ein bisschen wie eine Zusatzvereinbarung zu sonstigen, also alles jetzt wilde Spekulationen, das wirkt halt nicht ganz typisch, sondern wie etwas, was zusätzlich vereinbart wurde, worüber man sich dann 28 Jahre nicht einigen konnte, weil alles andere ist ja eigentlich rechtlich relativ schnell geregelt.
Wer innerhalb weiß, von 28 Jahren. Ich meine, wir können jetzt, da kann man nur spekulieren und wir kennen die Gesetzeslage nicht. Vielleicht hat sich ja auch in der Gesetzgebung,
ja, genau.
Urheberrechtsgesetz Gesetz in Amerika, vielleicht hat sich da was geändert, wo Pete Rock da oder seine Anwälte oder die eine Chance gesehen haben, vielleicht wurde er damals nur mit einer Festsumme irgendwie abgefrühstückt und jetzt hat man vielleicht rausgefunden, oh, da können wir aber, gibt es da irgendwie noch so ein Hintertürchen, da könnten wir versuchen, noch mehr zu bekommen. Wenn da schon NAS damit Millionär geworden ist, warum bekomme ich meinen Anteil nicht ab?
Ja, ehrlicherweise alles ziemlich komisch. So in die eine oder in die andere Richtung.
Ja, also es ist schon, kratzt schon an so dieses Gossip-Ding ran, so über das wir hier berichten, was ja nicht unser Fall ist, aber sollte es schon, finde das schon daseinsberechtigt, dass man darüber ein bisschen quatscht und dass man das ein bisschen beleuchtet und mal hinterfragt und mal gucken, was da passiert. Und ich denke mal, das wird nicht der letzte Artikel sein, da wird man noch ein bisschen was drüber hören, was da passiert. Wäre natürlich schade, wenn da natürlich unter den Künstlern dann da so ein kleiner, so ein Rosenkrieg, nenne ich das jetzt mal, stattfindet.
Ja. Was sollen wir sagen?
Ich weiß ja nicht, wie grün die sich sind inzwischen oder waren überhaupt so wirklich.
Definitiv nicht so offensichtlich. Und was dann auch bestimmt, dass die Leute oder wie es hieß, sich nicht regen und so. Da sind auf jeden Fall ein paar mehr Menschen damit beschäftigt, inklusive verrückter Strukturen, die sicherlich auch Anfang, Mitte der 90er noch nicht so einfach waren, was dann auch den dann doch überraschenden Erfolg von eben diesem Künstler und seinem Album betrifft, wie man dann rechtlich damit umgeht. Insofern, wie du schon gesagt hast, wir bleiben dran, wir gucken uns das Ganze an und spielen. Ja, was meinst du?
Das kommt ja auch noch dazu, dass das war ja sein Erstlingswerk sozusagen, wo er mit verschiedenen Producern gearbeitet hat.
Ich glaub, wer weiß, was er alles unterschrieben hat, ne?
Wer weiß, was da so vertragsmäßig oder eben nicht vertragsmäßig vereinbart wurde. Handshake-Deals vielleicht sogar nur, wer weiß das schon, ne? Man geht ja oftmals sehr naiv an solche Sachen dann auch ran, gerade wenn man da noch nicht, vom Business nicht so viel Erfahrung.
So wie ich, als ich hier meinen Moderationsvertrag für Love and Hate unterschrieben habe. Und ich darf mir keine Songs wünschen. Ich wusste nicht, dass das da drin steht.
Ja, ich wundere mich, dass, weil Pete Rock ja eigentlich so ein, zu dem Zeitpunkt ja auch schon so ein klein bisschen alter Hase im Geschäft war, dass er sich da, keine Ahnung, nicht abgesichert hat. Ja, wie auch immer. Ich meine, klar, wir spekulieren über die Verträge, die da abgeschlossen wurden. Und das hat mich schon ein bisschen erstaunt, als diese Meldung jetzt rauskam, weil Nas und Pete Rock ja auch seitdem eigentlich ein gutes Verhältnis haben. Das, was ich immer so ein bisschen mitbekommen habe und auch was Premier uns ja auch mal erzählt hat. Und die beiden wollten ja auch mal ein gemeinsames Album machen, noch Nas und Primo. Und Pete Rock wollte auch mal wieder mit Nas zusammenarbeiten. Also eigentlich hat mich das echt doch sehr, sehr überrascht, dass die sich jetzt doch nicht so ganz einig sind, was auch dieses große Meisterwerk Illmatic angeht. Und ich glaube, da ist schon eine Menge für Pete Rock rauszuholen, wenn man mal überlegt, was für Wellen das Album geschlagen hat und was es teilweise ja immer noch schlägt. Und auch wenn Nas schon müde geworden ist und auch schon jetzt ein paar Mal gesagt hat, er ist jetzt fertig mit Illmatic, er will damit nichts mehr zu tun haben. 30-jähriges Jubiläum kommt übrigens übernächstes Jahr. Ich glaube, da wird er sich trotzdem noch mit einmal beschäftigen müssen. Und auch in 35 und 40 und 50 Jahren wird das immer noch ein Thema sein. Und ich glaube, deswegen ist Pete Rock wahrscheinlich auch so scharf drauf, da seinen Anteil zu bekommen, weil er es natürlich auch, ja, sag ich mal, wie nennt man das, eine Kuh, die man melkt oder so, ich kann auch irgend so ein Sprichwort, bla bla bla, und ein Goldesel, das ist ein Goldesel, das wollte ich eigentlich sagen. Ich glaube, das Ding wird auch noch, glaube ich, wenn Pete Rock unter der Erde ist, auch wahrscheinlich noch Geld abwerfen. Deswegen, klar, absolut verständlich, dass Herr Peter Phillips da seinen Anteil haben will.
Ist ja auch so, ne? Wenn man die Leute fragt, also die schon ein bisschen länger dabei sind, nennen wir so aus dem Bauch heraus das derbste Boom-Bap-Album aller Zeiten. Ich glaube schon, dass ein Großteil der Leute Illmatic nennen wird.
Es gibt ja schon so ein bisschen die Punkte, die da nach wie vor so ein bisschen komisch sind. Warum hat man nach 28 Jahren immer noch kein Geld für etwas bekommen, wenn es wirklich so ist? Weiß Nas überhaupt Bescheid über das, was da passiert? Ne? Also ist der überhaupt... ist das überhaupt irgendwie sinnvoll? Was interessant wäre, die haben ja, glaube ich, schon noch mal irgendwo dazwischen gearbeitet, also dann noch mal wieder gearbeitet innerhalb dieser 28 Jahre. Warum war das da oder ist das da nie zu einem Problem geworden? So, hat halt generell gar kein Geld gekriegt für den Beat zum Beispiel oder geht es jetzt nur um extra Tantieme? Also es gibt so genug Fragen, die man sich theoretisch doch dazu stellen kann. Weißt du?
Und wenn das so ein Präzedenzfall wäre, dann ist es so meine Behauptung, dass man vielleicht hat sich irgendwas in der Gesetzeslage geändert, dann könnte das ja auch noch weitere Wellen auch zu noch anderen Veröffentlichungen von anderen Künstlern auch noch führen, wenn es der Fall sein sollte, aber das ist Mutmaßerei hier gerade. Wir sind einfach dran, wir bleiben dran, mal gucken, was so in den nächsten Monaten kommt bei dem Fall.
Investigativjournalist Boogie Down Bass wird uns auf dem Laufenden halten und solange hören wir jetzt als Song zu dieser News The World Is Yours von Nas, oder?
Mine is mine, whose world is this?
Echt?
It's yours!
In diesem Sinne, hier gleich, Zielgerade, Love and Hate. Und es war fast so, als hätte ich mir einen Song gewünscht. Bags been Love and Hate auf der Zielgerade. Boogie Down Bass, zwei Finger da und meine Wenigkeit Nico Bags bin für euch hier in einer Sendung, die sich so ein kleines bisschen wie ein feucht gewordener Traum von Dan und Bass zum Jahresbeginn anfühlen, muss ich ehrlich sagen, denn wir reden über Drum Breaks, wir reden über Pete Rock, wir reden über Hip-Hop-Startuhren. Es wird ein bisschen traurig am Anfang, aber seitdem sind wir hier quasi auf der Achterbahn der Gefühle nur noch Richtung Norden. Und jetzt war doch klar, dass in diesem Gesamtkonstrukt auch nicht noch DJ Premier fehlen darf, denn auch der ist Teil der Sendung.
Auf jeden Fall, wo Pete Rock auftaucht, ist DJ Premier nicht weit, ne, Nico?
Ja, genau.
Premier.
Ja, auf jeden Fall ist ein bisschen Internet-Treibgut, auf jeden Fall. Der Artikel, um den es eigentlich geht, ist schon ein bisschen älter, aber nicht umso, ist aber trotzdem aktuell. I Still Love Her ist eine Internetseite, die die liebe Vanya, die da immer coole Boom-Bap-lastige Sachen postet, Ausschnitte aus anderen, aus Reportagen, Interviews und alles. Und da hat sie vor ein paar Tagen ein Skit aus einem Interview von Genius Level. Viele kennen ja, dass das die Seite Genius bekannt dafür, für Lyrics, wo man sich so ein bisschen rumtummeln kann, wenn man die Texte sucht von bestimmten Songs. Aber die bieten nicht, Genius bietet halt noch mehr Interviews und Stories allgemein. Und da gibt es eben auch das Format Genius Level. Ein Talk ist das mit Rob Markman. Und da gibt es ein langes Interview mit DJ Premier. Kurz und knapp, DJ Premier hat eben da auch Aussagen getroffen, dass er sich über die aktuelle Rap-Szene, aktuelle Musikszene eben auch kontinuierlich informiert, sich schlau macht, was da passiert, um einfach auch zu wissen, wo sich das alles hinbewegt. Aber wie er sagt, einfach auch Teil der Hip-Hop-Kultur ist und man sich nicht verschließen sollte und dem Ganzen nicht den Rücken kehren sollte. Auch er sagt dann direkt, es ist nicht die Musik, die ich mache, aber es ist Teil unserer Hip-Hop-Kultur. Ja, Nico, du hast freudestrahlendes
Hamsterbäckchen. Meine Reden. Leute, das ist doch schon, wie so ein Bauchboxer gerade, oder? Dan, was sagst du?
Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, das ist jetzt kein Freifahrtschein, um jeden neuen Kram da draußen oder jeden neuen Trend zu akzeptieren. Was ich cool finde und was Premier richtig gut vorgemacht hat, ist, wenn er mit dem Künstler zusammenarbeitet, der nicht, sag ich mal, aus unserer Hip-Hop-Welt stammt. Ich nenne da mal als Beispiel Christina Aguilera zum Beispiel oder auch 2 Chainz jetzt gerade aktuell. Da hat Premier nämlich auch einen Track mit denen gemacht und ich muss sagen, Premier, der hat den Künstlern einfach auch seinen Stempel aufgedrückt. Sozusagen. Also so finde ich es wirklich cool, wenn ich sage, ich finde einen Künstler, der gerade aktuell so durch die Decke geht, auch so cool, dass ich mit ihm mir eine Zusammenarbeit vorstellen kann, ohne mich dabei zu verbiegen. Ohne jetzt irgendwie mich anzupassen, sondern ich will mit ihm zusammenarbeiten, weil er ein cooler Rapper ist und wenn er dann meine Produktion fühlt, meine Beats und das dann sozusagen dann zustande kommt, dann finde ich das mega geil und so sollte es meiner Ansicht nach auch wirklich sein. Also es sollte jetzt keiner, sag ich mal, sich extra verstellen müssen, sondern jeder sollte das tun, was er liebt und was er wirklich am besten kann und Premier hat halt nun mal Boom Bap als seine beste Übung sozusagen am Start und wenn dann noch ein fresher Rapper draufkommt, so wie 2 Chainz, wo ich auch jahrelang gedacht habe, der Typ ist einfach, das ist einfach nicht meine Welt, aber wenn man dann merkt, dass wirklich der Rapper auf dem Primo-Beat spitten kann, wie auch zum Beispiel J. Cole, das ja auch bei einem Gangster-Feature bewiesen hat, oder wie ich auch finde, Bushido damals auf einem Premiere-Beat, der Song heißt Gangster, wie er da auch gerappt hat, ey, ich muss sagen, mit so einem Primo-Beat klingt das für mich auch alles wirklich harmonischer, muss ich einfach wirklich sagen. Und wenn diese Zusammenarbeit dann so stattfinden kann, dass wirklich beide Lager dann etwas daraus haben, dann ist es doch perfekt. Also anders könnte ich mir das nicht erklären, wie man zu so einer Akzeptanz kommt, weil wenn man wirklich die Primo Beats jetzt gegenüberstellt zu aktuellen Produktionen, dann muss man schon sagen, da liegen wirklich schon ein paar Welten zwischen. Aber wenn sich dann doch gemeinsame Wege auftun, dann ey, unterschreibe ich das sofort als allererster, dass das auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, wo wirklich alle Generationen etwas davon haben.
Er hatte ja auch in diesem zweiminütigen Interview-Ausschnitt bei I Still Love Her, hat er ja eine kleine Anekdote parat. Und da geht's halt um diesen klassischen Generationenkonflikt. Er hat halt erzählt, er hat viele Neffen, viele Nichten, die halt noch sehr jung sind, 19, 20, 21 Jahre alt. Und da haben die sich halt eben unterhalten, ne? So ein Talk zwischen alt und jung, und haben sich über aktuelle Musik, und dann seine Nichte erzählt der und der. Und dann hat sich seine Nichte eben gewundert, dass er, dass DJ Premier quasi als Musikhörer das ganze moderne Zeug alles kennt und sich total gefreut, dass ihr Onkel eben das alles kennt. Und er eben dann, wie ich schon sagte, er sagt, ja, wir müssen uns einfach damit beschäftigen. Wir müssen uns schlau machen. Das ist unser Teil der Kultur. Es gehört sich einfach. Aber natürlich kann man in die andere Richtung, wir meckern ja auch mal gerne, aber das kann ja ein bisschen diesen Generationskonflikt so ein bisschen besänftigen. Aber natürlich wäre es natürlich schöner, wenn sich nicht die Alten auch für das neue Zeug interessieren, wie wir auch mal sagen, die neue Generation sollte auch irgendwie erkennen, dass sie auch Bock auf die Geschichte haben und auch vielleicht die älteren Sachen sich so ein bisschen einverleiben.
Man muss ja auch dazu sagen, der Generationenkonflikt, der besteht ja auch schon seit vielen Jahrzehnten im Hip-Hop. Nicht nur jetzt seit ein paar Jahren oder seit 10 Jahren, sondern auch zu unserer Generation. Auch da war es schwer. Vielleicht nicht ganz so schwer wie heute, weil ich da doch mehr Parallelen sehe vom Sound her und von der Einstellung her. Aber auch da war auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Es gab auch da ganz viele Fake-Ass-Motherfucker und Wack-MCs. Also die gab es auch schon in den 80er Jahren. Und auch da war dieses Thema auch immer wieder präsent. Und insofern ist das jetzt für mich überhaupt nichts Neues. Und ich glaube auch die Generation von heute, die jetzt voll am Start ist und heiß ist, die wird in 30 Jahren sagen, ey, was ist das, was ist aus unserer Generation geworden? Wir hatten damals nur dies und das und so waren wir drauf. Also ich glaube, jede Generation hat einfach dieses Problem, und ich finde, Premier hat da echt einen guten Weg gefunden, und der kommt da auch überhaupt gar nicht so irgendwie oberlehrermäßig rüber, sondern der respektiert alles, findet das auch alles cool. Teilweise glaube ich auch, dass er vielleicht auch ein bisschen nicht so ganz die Wahrheit sagt in einem Gespräch, als wir ziemlich persönlichen Kontakt zu ihm hatten. Da meinte er irgendwann auch mal, dass er Soulja Boy cool findet und dass er Drake auch ein super harter, krasser Spitter ist, wo ich dann dachte, ist das jetzt Satire oder meint er das jetzt ernst? Aber Premier ist wirklich keiner, der wirklich offensiv und öffentlich einen angeht, auch wenn er das in zum Beispiel einigen Skits auf ein paar Gangster-Alben ja trotzdem irgendwie sagt, aber er nennt natürlich keine Namen, aber er sagt dann halt auch, dass viele Radio-DJs halt auch wacke Musik spielen. Und da frage ich mich dann immer, ja, aber wen meint er denn jetzt, wenn er jetzt jemanden wie Soulja Boy geil findet? Wer kommt denn danach auf seiner Wackness-Skala? Oder hat er überhaupt eine Wackness-Skala? Und da muss ich sagen, da hält er sich doch ziemlich bedeckt, was das angeht. Aber ist er vielleicht auch ziemlich schlau jetzt, um halt im Business zu bleiben, um sich halt auch alle Optionen und alle Türen offen zu halten? Man will ja auch keinen Streit mit potenziellen Kunden, mit denen man ja auch zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, das wird er sich schon ziemlich gut überlegt haben, ob er jetzt jemanden einfach disst oder nicht. Also ich glaube, Premier ist wirklich keiner, der einfach grundlos mit jemandem Beef hat. Ich glaube, Tweef oder so, wie es ja damals hieß, oder Beef bei Insta, ich glaube, das hat man bei Premier noch nicht wirklich gesehen.
Die Lobeshymnen auf diesen Mann sind hier quasi fester Bestandteil dieses Formates. Ich finde aber auch genau das, was ihr im Prinzip jetzt lang und ausführlich beschrieben habt, in vielen Punkten auch ganz spannend. Inklusive dem, dass mich das halt genauso triggert immer, dieses auch an den neuen Sachen interessiert sein, immer ein bisschen am Ball bleiben. Ich sicherlich über mehr Genregrenzen hinaus innerhalb des Hip-Hop-Kosmoses, als ihr beiden fühlen würdet. Aber im Kern bleibe ich bei der gleichen Aussage, dass das so ein bisschen Teil von dem ist, was die Hip-Hop-Kultur für mich auch ausmacht und ehrlicherweise, was es ja auch schön macht, dass man irgendwie ein Bindeglied hat, egal ob du 10 oder 60 bist. Und überall kannst du Ansatzpunkte finden, die dir gut tun und wo du Bock drauf hast. Und das wird ja mit diesem Gespräch im Prinzip ausgesagt.
Man macht das ja auch oftmals leider, sage ich jetzt erstmal, viel zu oft immer nur an dem musikalischen Output fest, so, ne, muss man so, dass genau. man sagt, und es geht ja erst um das Zwischenmenschliche, wie sehr hält man so die Hip-Hop-Fahne, Hip-Hop-Kultur am Leben, die Fahne hoch für die Hip-Hop-Kultur, da hat ja erstmal gar nicht, da gibt's ja viele Umfragen und so, ne, wenn im Internet, wo immer total der falsche Ansatz ist und sagt, ja, nee, das ist kein Hip-Hop, natürlich ist das, kann man auch schwierig, nicht so richtig entscheiden, man muss die Leute vielleicht kennen und wissen, wie sie ticken und wie sie über die Hip-Hop-Kultur denken, was ihr kreativer Output ist, das ist erstmal zweitrangig in dem Sinne. Das kann man natürlich als Ansatz nehmen und irgendwie so ein bisschen als Hinweis darauf, wie sie vielleicht ticken, aber trotzdem kann das auch in die Irre führen. Das ist immer schöner, wenn man mit den Leuten mal direkt spricht und sagen, Leute, der macht vielleicht einen komischen musikalischen Output, aber der ist Hip-Hopper durch und durch. Deswegen ist es immer schwierig, da jemand nur aufgrund seines Outputs musikalisch oder ein P-Boy oder ein Writer, was der malt, irgendwie festzumachen, ob er jetzt so ein richtiger Keep-It-Realer, Oldschooler, Hip-Hopper ist oder nicht.
Mhm. Ja, auch dort Full-Stop dahinter. Haben wir eigentlich noch genug Zeit für einen Song? Dan, kriegen wir noch einen hin?
Ein paar Minuten haben wir noch, auf jeden Fall, ja.
Dann würde ich sagen, geben wir genau diese Zeit dem letzten Song, der in diesem Fall dann jetzt Full Clip von Gangsta ist.
Fast. Nein, ich habe mir den DJ Premier Remix ausgesucht, der vom Titel her ziemlich cool passt, denn ja, Musik entwickelt sich weiter. Music Evolution von Buckshot LeFunk. Absoluter, dicker DJ Premier Remix. Das ist unser letzter Track für heute.
Und damit war es das auch schon bei Backspin Love and Hate. Danke an euch beide. Vielen Dank an den leitenden Redakteur fürs Zusammenstellen und den geheimnisvollen Redakteur im Hintergrund fürs ebenso Input geben.
Gerne.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder für eine neue Love and Hate. Ne? Und ehrlicherweise habe ich das Dokument gesehen. Base, du musst ein bisschen arbeiten jetzt. Wir haben jetzt die Themen durchgearbeitet. Ne? Wir brauchen jetzt neuen Stoff.
Außer ich packe nur noch so Internet-Treibgut aus, wo ich noch reichlich habe. Aber nein, wir versuchen ja auch ab und zu ein bisschen aktuell zu bleiben. Ja, Gas geben, gucken. Ich habe 2, 3 nette Themen noch auf Halde.
Ich finde den Begriff Internet-Treibgut immer so gut, so lustig. So, dann müsst ihr euch das vorstellen. Der alte Mann und das Hip-Hop-Meer. Der alte Mann und die Beats, das ist DJ Premier. Der alte Mann und die 12-10er, das ist 12-Finger Dan. Und wir alle sagen gemeinsam Tschüss. Bis zur nächsten Folge Love and Hate in 2 Wochen. Und jetzt noch ein Abschlusssong für alle, die Radio hören. Bis dahin, macht's gut.
Ciao ragazzi.
Peace.
Was ich lieb. Was ich lieb. Was ich hab.